Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und mods.de.
Herzlich willkommen zurück bei Akte Brandenburg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir beschäftigen uns heute mit einem Fall, der sich um einen Schweden dreht, der in Eberswalde geboren wurde. Sein Name ist Nils Olof Westberg, ein junger Mann, der 1919 in Brandenburg aufwächst, bald mit seiner Familie nach Schweden übersiedelt und den das Schicksal aber in den 1950er, 60er Jahren samt Ehefrau schließlich nach Costa Rica verschlägt. Er lebt dort mit seiner Frau zusammen auf einem selbstgekauften Stück Land. Sie bauen sich dort eine kleine Hütte und beschließen, ihr Leben miteinander zu verbringen. Und umso länger sie sich dort aufhalten, umso mehr merken sie, dass sie die Natur, die sie umgibt, schützen wollen. Doch das Engagement endet mit einem Mord, der weitreichende Folgen für das Land haben wird. Stefan Backert von der Märkischen Oder-Zeitung hat sich deshalb intensiv mit dem Fall beschäftigt und sich mit Buchautorin Martina Wegener getroffen. Sie hat selbst viele Jahre in Costa Rica gelebt und den heutigen Fall gemeinsam mit unserem Reporter aufgerollt.
Der Akte Brandenburg Podcast, heute aus Eberswalde, und ich habe mir einen Gast eingeladen. Das ist Martina Wegener. Martina, herzlich willkommen bei Akte Brandenburg. Wir sind heute im Museum von Eberswalde und das sind wir nicht ohne Grund. Martina, du hast ein Buch übersetzt und vielleicht kannst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du das Buch übersetzt hast und worum es da genau geht.
Ja, also ich habe ja 10 Jahre in Costa Rica gelebt. Bis 2019 habe da als Übersetzerin und im Tourismus gearbeitet und bin 2019 wieder zurückgekommen hier an die Ostseeküste. Auf jeden Fall bin ich 2020, eigentlich kurz bevor Corona anfing, bin ich nochmal in Urlaub gefahren nach Costa Rica. Da wusste ich ja noch nichts von der Pandemie, aber da war ich im Urlaub in Costa Rica und da war ich das erste Mal ganz im Norden des Landes in einem Naturreservat, das heißt Cabo Blanco. Und da habe ich Infotafeln gesehen, wo die Geschichte der Gründer des Parkes erzählt wurde. Und dann sagte mir der Ranger noch, ja, es gibt jetzt auch ein Buch dazu, einen Roman. Eine Frau hat einen Roman geschrieben über die Geschichte dieses Ehepaars, die diesen Park gegründet haben. Und dann habe ich mir das Buch natürlich besorgt und gelesen auf Spanisch. Und das hat mich so fasziniert, dass ich die Idee hatte, dass ich das auf Deutsch übersetzen möchte, damit meine ganzen Freunde und Familie, die mich alle auch schon in Costa Rica besucht hatten, in der Zeit, wo ich da gelebt habe, damit die das auch lesen können. Weil die ganze Geschichte war so ergreifend und so spannend. Und beim Übersetzen ist mir dann erst bewusst geworden, dass der Protagonist des Romans, Nils Olof Westberg, dass der aus Eberswalde kommt. Der ist in Eberswalde geboren, hat hier seine ersten 2 oder 3 Lebensjahre verbracht und dann ist die Familie nach Schweden gegangen. Sein Vater war Schwede, der hat hier Forstwirtschaft studiert und seine Mutter Deutsche, und die sind dann nach Schweden gegangen.
Und man muss vielleicht dazu sagen, dass dieser Mensch, Nils Olof Westberg, auch in Eberswalde bisher kaum bekannt gewesen ist. Mit deinem Buch, was du ja übersetzt hast, das ist ja nicht von dir geschrieben, ist diese Geschichte erst in unserer Stadt hier wirklich ins Bewusstsein der Leute gerückt, so kann man das sagen. Wie sind denn Nils und Karen, seine Frau, nach Costa Rica gekommen überhaupt?
Ja, das Ganze ist ja schon ein bisschen her. Auch, also Nils Olof ist hier 1919 in Eberswalde geboren. Als Junge ist er dann nach Schweden gekommen, ist in Schweden aufgewachsen. Und als junger Mann hat er erst bei der Luftwaffe gearbeitet, hat sich aber immer schon für Bäume und Natur interessiert, hat vegan gelebt und hat in einem Rohkostinstitut 1952 seine Frau kennengelernt, Liebe auf den ersten Blick. Beide vegan, beide Naturschützer, also wollten sich für die Natur engagieren, wollten gesund leben. Und dann haben die im gleichen Jahr geheiratet und haben sich entschieden, 1954 auszuwandern. Die wollten ein Land suchen, in dem sie in Harmonie leben können und sich autark eigentlich von Obst und Gemüse auf ihrer eigenen Farm ernähren können. Das war deren Ziel. Und nach ein paar Monaten Rundreise durch verschiedene lateinamerikanische Länder sind sie 1955 im Frühjahr in Costa Rica gelandet.
Vielleicht muss man noch dazu sagen, Eberswalde ist bekannt dafür, dass es Hochschulstandort ist mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. sind hier wirklich viele Leute gewesen, die im Bereich Forstwirtschaft geforscht haben und da auch ganz spannende Dinge hervorgebracht haben. Und der Naturschutzgedanke, der ist in Eberswalde wirklich, man kann schon fast sagen, seit mehreren hundert Jahren verinnerlicht. Und das macht diese Geschichte so besonders und so besonders spannend, dass diese Persönlichkeit Niels Olof Westberg trotzdem in Eberswalde bisher nicht im Bewusstsein war. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo Nils und seine Frau Karin in Costa Rica angekommen sind. Wie haben sie dort angefangen zu leben? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also erstmal möchte ich noch sagen, mit Eberswalde hast du natürlich recht. Also in Eberswalde hat Olof, ich sag mal, laufen und sprechen gelernt und seine Liebe zu Bäumen entdeckt. Also, dass du sagst, dieser Naturschutz, der schon seit Hunderten von Jahren in Eberswalde, dieser Geist hier vorherrscht, das hat ihn schon infiziert, ne? Schon als kleiner Junge. Und sein Vater hat das ja auch studiert hier. Ja, also sie waren dann 1955 in Costa Rica, haben sich dann da im Norden einen kleinen Platz gesucht am Strand in der Nähe von Montezuma auf der Nicoya-Halbinsel in Costa Rica am Pazifik, haben ein kleines Grundstück gekauft. Olof, der hatte vorher ein Haus in Schweden, das hat er verkauft. Und mit dem Geld sind sie halt eben auch ausgewandert. Ne? Das war nicht so viel, aber es reichte erstmal, um sich ein Grundstück zu kaufen. Dann hatten sie auch noch ein bisschen Ersparnisse und haben dann auch später noch Nachbargrundstücke dazu gekauft, die Weiden waren zum Teil oder Sekundärwald. Und das Ziel von den beiden war von Anfang an, seit 1955, dass sie auf ihrem Grundstück und so viel es geht, wieder aufforsten. Weil sie haben sofort entdeckt, dass in Costa Rica immer mehr abgeholzt wird zugunsten von Rinderweiden, um eben Fleisch zu exportieren. Die Costa Ricaner selber essen gar nicht so viel Fleisch. Also es war alles so kontraproduktiv, dass die Costa Ricaner dort die Bäume abgehauen haben, das war zwar gutes Bauholz, aber in erster Linie, um Rinderweiden zu schaffen, um das Fleisch dann zu exportieren.
Und da kommen wir jetzt sozusagen zu der eigentlichen Tätigkeit von Nils und Karin. Man muss ja Karin auch immer mit dazu erwähnen, denke ich, in dieser Geschichte, weil ohne Karin gäbe es diese Geschichte ja nicht, ohne seine Frau.
Richtig.
Und wie muss man sich jetzt das Leben der beiden vorstellen, nachdem sie dort die Grundstücke da sich gekauft haben und vielleicht auch schon die ersten Bäume gepflanzt haben und sich auch ihre Nahrungsgrundlage vielleicht geschafft haben? Wie haben die beiden dort gelebt?
Ja, also Karin Mogensen, die ist Dänin und Nils Olof ist ja dann in Schweden aufgewachsen und als die ausgewandert sind, da war Karin war 26 Jahre alt, er 33, die haben dann ja geheiratet, sind halt dahin nach Costa Rica. So, als sie angekommen sind, haben die halt dieses Grundstück gekauft und haben gleich angefangen, natürlich sich erstmal eine Behausung zu bauen. Und Behausung kann man wirklich sagen, weil das erste Haus, was die hatten, das war eine Schilfdachhütte mit massiven Stämmen und die haben dazu auch nicht Bäume gefällt, um dieses Haus zu bauen, sondern nur Bruchholz genommen oder so, wie sagt man, Totholz, also Stämme, die schon umgefallen waren durch Unwetter oder so. Davon haben die sich das erste Haus gebaut mit offenen Wänden. So haben sie erstmal dort gelebt und später haben sie sich dann zwei Hütten mit Wänden gebaut, mit Blechdach dann und da haben sie dann wirklich auch ihr ganzes Leben dann verbracht. Zwei kleine, einfache, spartanische Hütten. Und die zweite Hütte war nur für Gäste. Die haben sie extra für Gäste gebaut.
Und um das nochmal richtig klar zu machen, die Hütten, waren die mit Strom oder Wasser?
Strom. Und auch kein fließend Wasser, also Leitungen, sowas nicht, weil das war alles außerhalb, 20 Minuten zu Fuß, außerhalb von Montezuma, also direkt am Strand, im Wald quasi. Da gibt es keine Strom- oder Wasserleitungen. Das heißt, die haben nur bei Kerzenlicht gelebt und gekocht auf Holzfeuer, vielleicht auch Gas. Manchmal hat man auch Gaszylinder schon genutzt, vielleicht. Und Strom halt, wie gesagt, gar nicht. Und Wasser haben sie dann aus dem Bach mit Bambusrohren sich Wasserleitungen gelegt.
Also ein ganz einfaches, spartanisches Leben, was Richtig. Auch mit viel Arbeit wahrscheinlich Richtig. Verbunden ist.
Ja, ne? Sehr viel Arbeit. Also die ersten 5 Jahre, wo die da waren, ist aus schriftlichen Nachweisen, und Olof hat ja ganz viele Briefe an seinen Vater geschrieben, regelmäßig haben die sich ausgetauscht, aus den ganzen schriftlichen Nachweisen ist nichts bekannt, dass die in den ersten 5 Jahren überhaupt irgendwelche Ausflüge gemacht haben oder mal einen Urlaub gemacht haben. Die haben 5 Jahre durchgeackert um erstmal irre viel Bäume anzupflanzen und sich selber dort auch Obst und Gemüse für den eigenen Bedarf anzubauen.
Und da gehen wir jetzt sozusagen einen Schritt weiter. Olaf hat dann ein bisschen später eine Entdeckung gemacht und die hat sozusagen auch sein Leben und das von Karin auch mit verändert. Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen.
Ja, das war dann 1960. Da hat er tatsächlich dann mal einen Ausflug gemacht, ein bisschen weiter mit dem Pferd wahrscheinlich. Ist er auf die andere Seite von Montezuma vom Dorf, in ein Gebiet, wo er vorher einfach noch nicht gewesen ist, auch an der Küste. Und das heißt Cabo Blanco Pflanzen auf dem Grundstück. Und da hat er diesen Ausflug gemacht. Und dabei hat er entdeckt, dass im Cabo Blanco Gebiet noch Primärwald ist und dass aber die Einheimischen dabei sind, alles abzuholzen, immer mehr. Und dann ist er nach Hause zu Karin und hat ihr gesagt, Mensch, da müssen wir was machen. Ne?
Primärwald, da müssen wir noch mal ganz kurz einhaken, das ist Wald, der lange Zeit nicht berührt worden ist von menschlicher Hand. Ne?
Noch nie.
Noch nie berührt worden.
Primärwald ist wirklich ein Gebiet, in dem noch nie ein Mensch war. Nur das ist Primärwald. Was noch nie von Menschenhand oder Maschinen irgendwie berührt wurde. Mhm. Das ist Primärwald. Und da hat er wirklich so ein Gebiet gefunden, hat aber gesehen, dass von außen am Rand von diesem Primärwald immer mehr abgeholzt wird.
In welchen Dimensionen müssen wir uns das vorstellen? Gibt es da Zahlen?
Also ich glaube, als er das 1960 entdeckt hat, waren da vielleicht noch 20-25% von diesem Primärwald übrig. Dann hat er ja dafür gekämpft, dass das Naturschutzgebiet wird. Er hat ab 1960 sofort Briefe geschrieben an verschiedene internationale Naturschutzorganisationen, viele in England und USA. Die haben auch sofort zugesagt, dass sie gerne helfen würden, damit er oder die Regierung das Gebiet kaufen können und das unter Naturschutz gestellt wird, auch offiziell von der Regierung. Mhm. Die Regierung Costa Ricas hat auch gesagt, ja, kann man ja machen, aber wir machen das, sobald wir das Geld auf dem Konto haben. Aber die Naturschutzorganisationen haben gesagt, wir geben doch aber erst das Geld, wenn wir die schriftliche Zusage von der Regierung haben. Und so vergingen tatsächlich 3 Jahre, bis es dann wirklich absolutes Naturschutzgebiet wurde. Und in diesen 3 Jahren ist noch mehr abgeholzt worden. Und weil die Einheimischen das auch wussten, dass es bald Naturschutzgebiet wird, haben sie noch schneller abgeholzt mit ihren Motorsägen.
Das heißt, man hat erstmal einen völlig kontraproduktiven Effekt erzielt.
Ja, leider. Genau, das kann man so sagen. Wirklich, die haben noch schneller abgeholzt und am Ende, als es 1963 dann unter Naturschutz gestellt wurde und da einfach niemand mehr abholzen durfte und auch niemand mehr leben durfte in dem Gebiet, die Leute wurden umgesiedelt, haben Entschädigungsgeld bekommen und am Ende waren tatsächlich nur noch 15% Primärwald übrig.
Man kann so vielleicht sagen, ab 1964 ging es dann so langsam aufwärts wieder, ne, mit der Prozentzahl von dem Primärwald. Gab es denn irgendwann so einen Punkt, wo die Leute auch gesagt haben, ja, das macht Sinn, die Natur zu schützen, obwohl wir jetzt vielleicht auch wirtschaftliche Einbußen vielleicht auch erstmal haben, aber gab es irgendwann so einen Umschwung in den Köpfen der Menschen vor Ort?
Also das hat wirklich noch lange gedauert. Erstmal waren viele Leute böse auf Olaf, weil sie haben ihn als den Übeltäter angesehen, dass die da nicht mehr den Wald nutzen durften, die Einheimischen. Mhm. Die haben ihn Olaf stand irgendwie für die Person, die den auch ein Stück weit ihre Lebensgrundlage genommen hat. Die Menschen wurden umgesiedelt. Ich meine, stell du dir vor, du lebst da friedlich und machst da ein bisschen Bauholz, um dir ein Haus zu bauen oder auch Holz verkaufen. Ja. Und manchmal schießt du dir auch ein wildes Tier, weil das günstiger ist, das zu essen, als irgendwo im Laden was zu kaufen. Und dann plötzlich kommt ein Ausländer auch noch aus Schweden, der dir sagt, jetzt darfst du das alles nicht mehr und überhaupt, du darfst auch nicht mehr leben, du musst jetzt woanders hin, du kriegst da ein bisschen Geld für. Ne? Also es waren ihm überhaupt nicht alle wohlgesonnen erstmal und überhaupt, dass das Umdenken in Costa Rica begann, das hat noch mindestens 20 Jahre gedauert. Also einige Leute, die umgesiedelt wurden, also einige haben Bargeld gekriegt, beziehungsweise die haben ein anderes Grundstück gekriegt und ein bisschen Geld, dass sie sich ein Haus bauen konnten. Andere haben aber so eine Art Anleihe gekriegt. Die haben gesagt, die bauen sich dann selber was, aber die haben so Anleihen gekriegt. Und das war wohl irgendwie nachher weniger wert. Also die Leute waren auch sauer auf Olaf, weil die meinten, die wären nicht gut genug entschädigt worden. Mhm. Aber Olof konnte da ja nichts dafür. Er wollte ja nur das Gebiet schützen. Aber die Regierung hat ja die Bedingungen festgelegt. Ne? Mhm. Das war nicht Olofs Schuld. Ne? Aber die haben ihn oft als Schuldigen gesehen, weil er der Einzige vor Ort war. Und die Regierung, da ist ja nie einer da rausgekommen.
Wahrscheinlich auch
also, guten Grund, das waren Beamte, die haben in ihrem Büro gesessen da in San Jose. Ja. Und die sind dann nie rausgekommen und haben sich das mal vor Ort angeguckt. Ne? Das hat er alles geregelt. Ne?
Gehen wir mal einen Schritt weiter. Olof ist dann eines Tages mal in den Süden des Landes gefahren. Und da kam es dann zu einer folgenschweren Entwicklung.
Ja, also das war dann 1975. Da hatte er gehört, dass im Corcovado-Gebiet auch Primärurwald noch ist, große Gebiete. Und das war natürlich für ihn sehr interessant. Außerdem hatte er gehört von seiner Frau Karin, die da vorher schon mal gewesen ist, wo er nicht mit konnte bei der Exkursion, weil er den Fuß verletzt hatte. Da konnte er nicht mit. Da ist sie alleine mal dahin gefahren, hat sich das mal angeschaut, kam zurück und hat ihm erzählt, wie toll das da ist, dass da Primärwald ist, dass es da tatsächlich noch Tapire gibt, Jaguare und rote Aras und Totenkopfaffen, die es alle im Cabo Blanco schon nicht mehr gab, weil die ausgerottet waren. Ne? Mhm. Die gab es früher auch, wahrscheinlich vor den 50er Jahren so, wo noch weniger Besiedlung war und auch weniger Landwirtschaft dann eben, da war eben noch mehr Urwald, aber in den 50ern haben die halt so viel abgeholzt. Und da war Olof dann so fasziniert, das zu hören, dass er unbedingt auch in den Corcovado wollte. Und Karin wollte diesmal dann nicht mit. Hinterher hat sie das so bereut, dass sie nicht mitgefahren ist. Das hat sie ihr Leben lang bereut eigentlich.
Um uns mal jetzt zeitlich ein genaues Bild zu machen. Wir sind jetzt im Jahr 1975 und es ist der Tag dieser Exkursion, wo die Exkursion von Olof in den Corcovado begonnen hat. Was ist an diesem Tag passiert?
Ja, also er ist am 21. Juli von Karin weggefahren mit dem Schiff von Montezuma nach Punta Arenas, in Punta Arenas auf ein anderes Schiff, vormittags noch am gleichen Tag Richtung Süden. Da musste er wahrscheinlich irgendwo übernachten, weil das ist ja eine ganz weite Strecke bis in den Süden. Das sind ja von Nord nach Süd fast 600 Kilometer. Mhm. Und in der Zeit mit dem Schiff, mit so einem offenen, einfachen Boot, mit kleinem Motor, auch schwierig und lang. Und dann ist er weitergefahren und ist am 22. abends wahrscheinlich angekommen und ist am 23. Juli morgens, hat er seine erste Exkursion gemacht, er hat sich eine kleine Hütte da gemietet, erstmal am Strand, da waren so ein paar Hütten, haben Leute gewohnt auch, da wo er hin wollte im Corcovado, La Llorona heißt das Gebiet, in der Nähe von der San Pedrillo Station. Und da ist er hin. Und hat sein Gepäck in der Hütte gelassen, hat nur das Nötigste mitgenommen, eben was er brauchte, Fernglas, Taschenmesser und so, sein Ausweis, Hut, solche Sachen hatte er natürlich bei sich. Und dann war da ein junger Mann, der hat sich ihm als Führer angeboten. Der ist schon mit dem Boot mit ihm mitgekommen. Der ist kurzfristig in Punta Arenas mit aufs Boot gestiegen, haben Zeugen nachher gesagt. So. Der ist mit nach La Llorona. Der hat sich ihm dort nächsten Morgen als Führer angeboten, hat gesagt, ich kenne mich hier aus, ich kann dich hier durchs Gebiet führen, ne, dass du dich nicht verläufst und so. Und dann, ja, wollte er auch, Olof, hat die Hilfe von dem angenommen. Und die sind in den Wald gegangen und ich würde sagen, keine 2 Stunden später hat der junge Mann Olof ermordet.
Da muss man jetzt fragen, warum?
Ja, da stellt sich die Frage, warum? Und es ist ziemlich sicher, dass das ein Auftragsmord war, weil seltsame Sache ist auch, dass Olof eigentlich schon eine Woche vorher, vor dem 21., wollte er schon abreisen nach Corcovado, hat aber am Hafen von Punta Arenas jemand getroffen, der sich mit ihm gestritten hat. Es ging um ein Pferd. Olof hat, muss man dazu sagen, er war auch ein bisschen extrem, Olof, weil er einfach Tiere geliebt hat, Menschen nicht immer so. Er hat sich nicht viele Freunde gemacht auch. Er eckte manchmal an, weil er so ein bisschen radikal war, natürlich die Natur um alles schützen wollte. Und Tiere hat er geliebt und er hat Pferde geliebt. Und wenn Leute Pferde schlecht behandelt haben oder die so ausgebeutet haben, so schwer beladen haben mit Lasten, ne, dann hat er mit den Leuten geschimpft und hat gesagt, ihr könnt doch nicht die Pferde so schlecht behandeln, die tun so viel für euch, ne? Warum ladet ihr denen so viele Säcke jetzt auf, ne? Das könnt ihr doch gar nicht schleppen. Und da hat er sich mit einem Mann gestritten. Und so, die haben so lange gestritten, da war das Boot weg. Mhm. Und das nächste Boot fuhr erst eine Woche später. Und da ist der junge Mann auch schon am Hafen gewesen.
Zeugen haben nachher die Szenerie beobachtet.
Genau. Der wollte schon an dem Tag mit. Der wusste das, dass Olaf nach Corcovado fährt. Wie auch immer. Mhm. Und er war schon da. Ist also auch wieder nach Hause. Olaf ist wieder nach Hause. Olaf ist nächste Woche dann gefahren, also am 21. Juli. Und plötzlich taucht der junge Mann da auch wieder auf. Das haben Zeugen alles hinterher bestätigt, die auch im Boot waren und auch der Kapitän und alle. Und dann war der junge Mann eben mit ihm da im Corcovado und hat sich ihm als Führer angeboten. Er hatte auch auf dem Boot sich schon mit ihm unterhalten und so ein bisschen sich angebiedert. So ein bisschen Gespräch gesucht.
Sich aufgedrängt,
ne? Genau. Eigentlich wollte Olaf auch einen anderen Führer haben, den Karin ihm empfohlen hatte, den sie auch hatte, als sie da war. Aber der war gerade nicht da. Das ist auch noch so ein Schicksalsding gewesen. Sonst wäre der junge Mann gar nicht mit Olaf in den Wald gekommen. Vielleicht hätte er ihn dann woanders ermordet, das weiß man nicht. Oder nachts im Schlaf, weiß man ja nicht. Aber auf jeden Fall war die Gelegenheit da, dass er morgens mit ihm halt in den Wald gegangen ist und keine zwei Stunden später irgendwo mitten im Wald hat er ihm zuerst mit einem großen Ast von hinten auf den Kopf gehauen, ganz doll. Mit der Machete nochmal auf den Kopf, dass auch ein Loch im Kopf war dann wohl schon. Und weil er dachte, vielleicht ist er ja noch nicht tot und hat ihn noch mit seinem eigenen Messer, mit diesem Taschenmesser, mit so einem Fahrtenmesser, was er von der Armee mitgenommen hatte, ins Herz gestochen. Anschließend hat er das Messer rausgezogen wieder und hat das in einen Baum gesteckt und ist abgehauen und hat Olaf da liegen lassen.
Diese drei Umstände, Machete, dann Messer ins Herz und Keule auf den Kopf, die lassen ja wirklich kaum einen anderen Schluss zu, als dass diese Tat wirklich von vornherein geplant worden ist. Der muss ja diese Werkzeuge auch mitgenommen haben, auf diese vermeintliche Exkursion. Wie ging es denn nachher weiter? Wie hat man den Olaf dann vorgefunden, nachdem er ermordet worden ist?
Ja, erstmal hat ihn keiner gefunden. Der junge Mann ist zurückgekommen zu den Hütten, hat gesagt, Olaf wollte noch nicht mit zurück. Der läuft dann noch alleine im Wald rum. Und er selber ist dann ganz schnell abgehauen, zu Fuß, zum nächsten Ort, wo ein Hafen war, wo er mit dem Boot weg konnte. Also hat sich quasi vom Acker gemacht. Und das kam den Leuten, die da bei den, das war übrigens sein Stiefvater, der da bei den Hütten lebte, mit einer Stiefmutter auch noch. Also das ist ganz viel Patchwork, da irgendwie Familie durcheinander, in Costa Rica oft, auf dem Land ganz besonders. Und jedenfalls die Stiefmutter, die den jungen Mann auch nicht gerne mochte, die hat nachher gesagt, ja, mir kam das ja schon alles komisch vor. Der kam so eilig zurück, wollte nicht mal essen, ist hier einfach abgehauen und meinte, er müsste ganz dringend wieder nach Hause. Und dass der Olaf nicht zurückgekommen ist, das fanden sie dann ja auch komisch. Mhm. Aber haben sich nicht weiter gekümmert. Dann kam aber, das war dann der 23. Juli, da ist Olaf ermordet worden.
1975, ne?
1975. Ja. Karin zu Hause hat sich die ersten Tage natürlich ja keine Sorgen gemacht, aber dann plötzlich hat sie sich Sorgen gemacht, weil er wollte, Olaf hatte versprochen, dass er zu ihrem Geburtstag am 4. August wieder zurück ist. Und er kam nicht und sie hat sich Sorgen gemacht und dann hat sie auch noch so komische Träume gehabt, ganz gruselige Träume, wo Olaf ihr entgegenkam mit einem aschfahlen Gesicht und so im Nebel und dann in der Erde verschwunden ist und solche, sie hat komische Träume gehabt und sie war eine sehr sensible Frau und Träume waren schon immer so Vorahnungen für sie, ne? Schon ihr Leben lang. Und da hat sie sich natürlich Sorgen gemacht und dann kam ihr Geburtstag am 4. August und Olaf war nicht da. Und sie hat sich solche Sorgen gemacht und da wusste sie, es ist irgendwas passiert. Ich muss bloß jetzt meinen Mann suchen.
War ungewöhnlich, ne?
Dass ja, sie waren nie in den 30 oder so lange, wie die sich kannten, über 20 Jahren, da hatten die sich nie getrennt. Also die waren, seit die sich kennengelernt hatten und geheiratet hatten, waren die eigentlich nie getrennt unterwegs. Und schon gar nicht am Geburtstag. Und er hatte wirklich versprochen, dass er zurück ist, natürlich. Und da hat sie sich solche Sorgen gemacht. Und dann ist sie los, am 5. August ist sie los und hat ihn gesucht. Ist auch mit dem Flugzeug, mit so einem kleinen Flugzeug und dann tatsächlich auch mit so einem anderen kleinen Flugzeug ist sie dann auch in den Corcovado, nach La Llorona, da ist sie hin dann.
Und ja, dann sind die Leute da in diesen Hütten wahrscheinlich auch stutzig geworden, ne? Dass die Frau auf einmal auftaucht.
Richtig. Aber als sie, bevor sie da hingeflogen ist, als sie in Punta Arenas war, da kam eine Frau auf sie zu, also als sie auf das andere Flugzeug gewartet hat, da kam eine Frau auf sie zu und die kannte sie wohl vom Sehen und hat gesagt, hat man ihren Mann schon gefunden? Und da sagt sie, wieso, woher wissen Sie, dass ich meinen Mann suche, ne? Und dann sagt sie, da stand doch in der Zeitung, dass ihr Mann vermisst wird im Corcovado-Gebiet. Und dann sagt sie, wieso? Nee, das muss ein Irrtum sein, das waren bestimmt andere Leute. Wieso sollte das in der Zeitung stehen, dass mein Mann vermisst wird? Das weiß doch noch gar keiner. Aber es war wohl tatsächlich so, dass da in den Hütten am La Llorona, die haben sich dann doch Sorgen gemacht, weil er abends nicht nach Hause gekommen ist, der Olof, und niemand bleibt einfach im Dschungel abends über Nacht. Bleibt man einfach nicht, ist zu gefährlich. Und dann haben die wohl die Polizei von Puerto Jiménez irgendwie benachrichtigt und die haben tatsächlich einen Zeitungsartikel gebracht, Mann wird vermisst. Schwede, Nicolas Westberg oder Mann wird vermisst da im Corcovado-Gebiet. Das hatte Karin aber nicht gelesen, weil da, wo sie wohnte, da gab es keine Zeitung, da kam das nicht so schnell zu ihr hin.
Ja.
Also das hat sie erst in Punta Arenas erfahren. Da hat sie sich ja noch mehr Sorgen gemacht. Dann ist sie also wirklich angsterfüllt mit dem nächsten kleinen Privatflugzeug da irgendwie nach La Llorona. Und als sie da ankam, da kam ihr das schon alles komisch vor, weil sie ist dann am Strand gelandet. Und normalerweise, wenn ein Flugzeug kommt, so einen Flug können sich nur Ausländer leisten eigentlich. Also das sind Leute mit Geld und die bringen dann auch für die Kinder manchmal was Süßes mit oder Geschenke oder so, wenn da schon Leute ankommen. Dann kam sie da an und es war Stille. Sie kommt da an und niemand kommt ihr entgegen. Keine Kinder. Sie sagt, nicht mal die Hühner haben gekräht oder die Hähne oder sie hat gar nichts gehört. Sie sagt, das war eine ganz unheimliche Stille, als sie da ankam. Dann ging sie zu der ersten Hütte und hat nach ihrem Mann gefragt. Keiner wollte ihr was sagen. Und dann ging sie zur nächsten Hütte und dann war da eine Frau und die hat ihr dann gesagt, ja, der ist in den Wald gegangen und ist einfach nicht wiedergekommen, wir wissen auch nichts. Und da hat sie natürlich Sorgen gemacht. Und dann hat sie am gleichen Tag dann eben sofort zwei, drei Führer genommen, ein älterer Herr und zwei junge Männer, hat gesagt, ich bezahle euch, führt mich bitte durch den Wald, wir müssen meinen Mann suchen, ne? Und dann ist sie los und sie wussten ja überhaupt nicht, wo sie suchen müssen, ne? Und das war ja schon zwei Wochen später. Dann sind sie los, haben gesucht und sie wussten ja gar nicht, in welche Richtung, aber Karin hatte so eine Intuition und hat dann gesagt zu den Leuten, lass uns mal hier lang gehen, lass uns jetzt mal da lang gehen. Und dann plötzlich haben sie das Messer im Baum gefunden und das haben sie erstmal da stecken lassen, weil der ältere Herr, der hat gesagt, lass mal erstmal alles so, wir gucken mal weiter. Ne? Und dann ist sie da stehen geblieben und die drei sind ausgeschwärmt in verschiedene Richtungen und haben dann weiter gesucht. Und während sie da stand und schon eigentlich völlig wie gelähmt war vor Angst auch und vor Sorge, lief so ihr ganzes Leben, gemeinsame Leben nochmal in ihrem Kopf ab, was sie alles und dass sie sich versprochen hatten, sie wollten für immer zusammenbleiben. Und da hat sie sich überlegt, was ist eigentlich für immer, wie lange ist für immer, ne? So, also es lief alles schon so in ihrem Kopf ab. Ja, und dann kamen die Männer zurück. Und dann hat der eine gesagt, Senora, wir haben ihren Mann gefunden. Und dann ist sie sofort los und in die Richtung, wo die herkam. Und dann ist sie zusammengebrochen, weil sie hat seine Knochen gefunden da. Und den Hut, der Hut lag daneben. Und die Knochen waren schon sauber abgenagt.
Das ist zwei Wochen ungefähr nach dem Mord passiert.
Zwei Wochen nach. Und es lief noch Geier um die Knochen rum.
Die waren noch wirklich da?
Die waren da, die Geier waren noch da, die hat sie wirklich gesehen. Und sie hat die verscheucht dann, die Geier hat sie verscheucht.
Und wie ging das Leben dann für Karin weiter? Das war natürlich ein absoluter Bruch, eine absolute Katastrophensituation. Ja. Ich denke, anders kann man das nicht sagen.
Ja, also es war, also wenn ich allein schon darüber rede, berührt mich das auch so.
Ja.
Weil ich meine, wenn man sich das vorstellt, dass sein eigener Partner so brutal ermordet wird, und dass man selber Hoffnung hat, den irgendwie noch zu finden, weil man das einfach noch nicht weiß. Und man macht sich auf die Suche und plötzlich hat man diese Gewissheit und man sieht die Knochen und man weiß, jetzt ist alles vorbei. Na, und das war, Olaf, das war ihr Leben, ihr Lebensglück. Mhm. Ihr erster Gedanke war, sie will auch sterben. Mhm. Sie wollte am liebsten sterben. Auf dem Rückweg mit den Knochen, sie hat dann, sie ist bei den Knochen geblieben, hat den Hut in der Hand gehabt und gerochen, was noch übrig war von seinem Geruch. Sein Pass lag da auch. Und die Jungs sind zurück zu den Hütten und haben ein Behältnis, sollten sie suchen für die Knochen. Sie wollte das mitnehmen, sie wollte auch nicht auf die Polizei warten. Sie hat gedacht, was soll denn die Polizei hier? Sie hat noch gedacht in dem Moment, dass vielleicht er von einem Ast erschlagen wurde, dass er tatsächlich alleine da noch unterwegs war, mhm, und vielleicht nur durch einen Ast ums Leben gekommen ist, weil man sah tatsächlich im Schädel ein Loch, das sah man. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall hat sie sich gedacht, warum soll denn die Polizei kommen? Außer mir interessiert das doch niemanden. Nur ich bin hier die Beteiligte, ne? Oder die. Und dann sind die Jungs zur Hütte zurück und kamen wieder und die hatten nur einen Zementsack. Und dann, das war natürlich ganz schlimm für sie, die Überreste ihres Mannes in einem Zementsack. Den hat sie noch so ausgestülpt und das rausgeschüttelt, den alten, ja, Zement, und umgekehrt. Und dann hat sie da die Knochen eingesammelt und die Habseligkeiten, alles in diesen Zementsack, in diesen Papiersack. Und damit sind sie dann zurück zu den Hütten. Und sie hat später gesagt, dass sie auf dem Weg, sie war ja wie gelähmt und sie wollte einfach nur sterben. Sie hat überlegt, ob sie sich hier irgendwo, wenn da ein Abhang ist, ob sie sich da irgendwie runterstürzt oder... Sie will auch in den Abgrund, sie will auch sterben und jetzt gibt es kein Leben für sie mehr. Das waren ihre ersten Gedanken natürlich. Und dann später hat sie sich gedacht, das sollte alles so sein dann, dass sie noch weiterlebt und sie soll das Werk ihres Mannes und überhaupt die Mission der beiden, den Naturschutz, auch noch weiterführen. Und so ist es dann ja auch gekommen. Mhm.
Wir sind jetzt an dem Punkt gewesen, wo Olaf ermordet worden ist. Wie ging es dann weiter mit dieser Geschichte? Es kam ja dann zu Ermittlungen und wie ist das ausgegangen?
Ja, also Karin, die kam erstmal natürlich wie in Trance, kam sie mit dem Jutesack in der Hand da bei den Hütten an. Dann hat der ältere Mann, der hat dann dem Besitzer der Hütten, was ja der Stiefvater von dem Mörder, was wie wir jetzt wissen, der Stiefvater, hat dem gesagt, das sind die Überreste, Olaf ist tot. Dann schien der Stiefvater gar nicht überrascht. Mhm. Das hat sie, Karin, noch so registriert. Ne? Sie hat sich gewundert, dass der gar nicht überrascht oder geschockt war. Und dann in der gleichen Nacht, Karin hat geschlafen in der Hütte von dem Olaf, wo er auch seine Sachen und sein Tagebuch und alles hatte er da, seine ganzen Aufzeichnungen. Zeichnungen vom Tapir und all sowas hatte er alles gemalt und so, das hat sie alles denn da, da hat sie dann auch geschlafen. Und in der Nacht hat dieser Stiefvater wohl zu viel getrunken und hat dann seinen Kumpels da erzählt, dass sein Stiefsohn Olaf ermordet hat. Dass der ihm das erzählt hatte sogar.
Na. Wusste und der Stiefvater wissen, vielleicht schon vorher von dem Plan?
Das weiß man nicht. Das ist wirklich, das weiß man wirklich nicht. Also dagegen die ist nie ermittelt worden, gegen den Stiefvater und die Stiefmutter oder jemand anders von den Hütten dort ist nie ermittelt worden, das weiß man nicht. Aber komisch ist die ganze Geschichte. Also da gibt es noch so viel Mysteriöses, was wahrscheinlich nie rauskommt, weil einige leben ja auch nicht mehr und die anderen reden nicht darüber. Mhm. Na. Die, die damit zu tun haben, schweigen wahrscheinlich bis heute.
Na. Welche Gründe könnte das haben, dass die nicht darüber reden?
Also, es ist ja so, also Karin hat dann, sie hat von dem Mann da, von den Hütten, von dem Stiefvater, da hat sie eigentlich verlangt, dass der die Polizei ruft, hat er wohl aber nicht gemacht, das war ihm dann auch alles egal. Jedenfalls ist sie selber dann mit dem nächsten Boot in die Stadt gefahren, zur nächsten Polizei, Cortez war das in dem Fall, Ciudad Cortez. Und da ist sie hin mit ihrem Jutesack und hat dann Anzeige erstattet und das berichtet. Und dann haben die natürlich erstmal mit ihr geschimpft, dass sie den Tatort verändert hat, dass sie die ganzen Sachen da eingesammelt hat. Und dann haben die gesagt, die wollen Kriminalbeamte entsenden dahin und die müssen den Tatort rekonstruieren und sie soll die Knochen dann wieder hinbringen. Beziehungsweise sie musste die auf der Polizei lassen. Sie musste alles, was sie da gefunden hatte, auf der Polizeiwache lassen. Sie ist erstmal ins nächste Hotel, hat sich ausgeruht, Und so 2-3 Tage später sind Kriminalbeamte dahin. Sie ist mit einem Freund auch dahin wieder. Und dann haben die tatsächlich diesen Tatort versucht zu rekonstruieren, haben ganz viele Fotos gemacht. Und dadurch, dass aber die Stiefmutter auch schon gesagt hat, ja, der Stiefsohn irgendwie, der hat da vielleicht was mit zu tun, sind die ja ganz schnell auch da drauf gekommen, weil er ja auch der Führer war und er die letzte Person war, die ihn ja lebend gesehen hat. Ne? Also es lag ja ein bisschen auf der Hand auch, dass sie haben dann gesehen, oder eindeutig war dann auch, dass er ermordet wurde. Und dann haben die den zu Hause aufgesucht, in der Stadt, in der Nähe von San Jose hat der gelebt. Und als er die Tür aufgemacht hat, da hat er angeblich gesagt, ich habe euch ja schon erwartet, kommt ihr jetzt erst?
Also eine unglaubliche...
Der Mörder,
ja. Wie soll man sagen, Arroganz ist das falsche Wort.
Ja, aber, Kälte. Ja. Der war eiskalt, einfach ein Typ, ein junger Mann, da war ja erst 19, aber ein junger Mann, der für Geld einfach alles macht. So, ja. Der muss eiskalt gewesen sein, natürlich, weil sonst mordet man nicht jemand. Und ja, dann haben sie ihn verhaftet und dann haben sie ihn gefragt und Karin war sogar bei der Verhaftung dabei und sie wollte auch wissen, warum. Sie hat ihn gefragt, warum hast du meinen Mann ermordet? Du kanntest ihn noch gar nicht. Da hat er gesagt, es war eine Kurzschlusshandlung. Ich weiß es nicht. Mhm. Es war einfach eine Kurzschlusshandlung. Und das, genau diesen Satz hat er immer wiederholt. Bei der Gerichtsverhandlung hat er auch nur das gesagt. Es war eine Kurzschlusshandlung. War halt so.
Wir gehen noch mal kurz zurück. Ja. Eine Keule kam zum Einsatz, eine Machete und dieser Stich ins Herz. Ja. Und hat man ihm geglaubt mit dieser Argumentation, Kurzschlusshandlung? Oder?
Die haben das so akzeptiert. Ich sag mal, wenn ein Richter kriegt ein Geständnis, er hat ja gesagt, ich war es, ich habe den umgebracht, da war für den Richter der Fall erledigt. Was soll er denn noch weiter forschen, wenn der Junge den Mord gesteht und er behauptet, niemand anders hat damit zu tun, nur er. Er hat das ja so gesagt. Na, und mehr konnten sie nicht aus ihm rauskriegen. Also ist er verurteilt worden zu 8 Jahren. Vorher, bevor die Verurteilung kam, hat die Presse spekuliert. Stand natürlich, der Mord stand in allen Zeitungen in Costa Rica, englischsprachigen und spanischsprachigen Zeitungen. Hat großes Aufsehen erregt natürlich und die Presse hat spekuliert, dass der Mörder mindestens 25 Jahre kriegt. Und auch Karin hat damit spekuliert. Und Karin meinte, der müsste ja lebenslang kriegen, ne? Weil mein Mann ist, dem ist sein Leben genommen. Und warum soll dieser Junge nach ein paar Jahren wieder raus? Oder auch nach 25 Jahren? Der hat dann sein Leben wieder und mein Mann kriegt sein Leben nie wieder. Ne? Und nachher bei der Gerichtsverhandlung kam raus, weil er nicht vorbestraft war, der junge Mann, und vorher sich nie was zu Schulden hat kommen lassen, kriegte er nur 8 Jahre. Die haben tatsächlich diese Aussage, es war eine Kurzschlusshandlung, so, das war eine Affekthandlung, haben sie vielleicht gesagt. Vielleicht hat er gesagt, er hat gehofft, dass er Geld bei sich hat, dass er ihm Geld rauben wollte und dann verschwinden wollte. Aber natürlich, wer hat denn im Urwald auf einer Exkursion viel Bargeld bei sich? Das war natürlich auch an den Haaren herbeigezogen. Ne?
Kann man davon ausgehen, dass es da vielleicht auch noch andere Interessen gegeben hat, die hinter diesem Mord gestanden haben können?
Also ziemlich sicher, weil, also ich sag mal eigentlich 100% sicher, weil dieser junge Mann kannte Olaf nicht, er hatte überhaupt gar keinen Grund, ihn zu töten, er hatte selber ja auch, er hat ja kein Geld von ihm da gefunden bei Olaf oder so, er hatte wirklich auch überhaupt keinen Grund.
Keine Wertgegenstände,
genau,
und nichts, ne?
Nichts. Sondern es muss einfach ein Auftragsmord gewesen sein. Jemand hat ihm viel Geld gegeben und hat ihm versprochen, ihn schnell aus dem Gefängnis wieder rauszuholen. Und das können nur Interessengruppen gewesen sein, die Macht und Einfluss haben und viel Geld. So, und das können entweder eine Holzfäller-Mafia, sage ich mal in Anführungsstrichen, ne? Holzfäller, die auch illegal da noch irgendwo in welchen Gebieten da Holz gefällt haben, Goldsucher, Wilderer oder Plantagenbesitzer.
Man muss diese vier Gruppen. Plastisch auszumachen, das ist ja wirklich ein riesiges Gebiet, was man kaum kontrollieren kann.
Ja.
Also wenn dort jemand irgendwas macht, die Chance, dass es jemand anderes mitkriegt, die dürfte fast gleich null sein.
Ja.
Spielt damit auch eine Rolle, dass Costa Rica eine Vergangenheit als Kolonialland, Kolonialgebiet gehabt hat?
Nee, das glaube ich nicht. Es geht eigentlich eher um die Ressourcen, wo auch gerade internationale Firmen Profite machen wollten. Die wollten in Costa Rica eben, weil das, weil man da so gut Bananen, gerade im Süden da auch Bananen, Palmöl und Ananas anbauen kann, wollten die natürlich, oder Zitrusfrüchte, wollten die Riesenplantagen bauen. Für internationale Firmen war das völlig egal, denen war der Urwald auf scheißegal, sage ich mal. Die wollten alles am liebsten abholzen, ähnlich wie in Brasilien, und wollten da Plantagen draus machen. So, und andere Gruppen, im Corcovado gibt es bis heute viel Gold. Und gar nicht mal so tief in der Erde. Bloß es ist streng verboten, heutzutage dort Gold zu schürfen. Aber bis heute gehen immer kleine Gruppen, aber das sind so Einheimische, heimlich an die Grenze vom Park so ein bisschen und buddeln da ein bisschen rum und leben tatsächlich vom Goldverkauf.
Die wissen die Schleichwege, die kennen sich aus gut in der Gegend, ne?
Die kennen sich aus. Es wird ein Stück weit vielleicht auch, wenn die so im kleinen Rahmen das machen, ohne die Natur jetzt mit großen Baggern da irgendwie zu schädigen. Ne? Und bei Gold wird ja oft auch, da wird ja gespült, da werden ja ganze Flüsse gespült. Das haben die auch früher gemacht, aber seit das Nationalpark ist ja nicht mehr. Das wird ein Stück weit auch geduldet, weil es gibt abgelegene Gegenden in der Nähe von Corcovado, wo die Menschen wirklich sonst keine Einnahmequelle haben. Und da wird es tatsächlich auch geduldet, dass die da so an den Rand von Corcovado gehen und sich da ihre kleinen Stückchen Gold rausholen und davon leben. Na, bis heute. Aber damals war das ein großes Geschäft. Die haben da riesen Bagger hingebracht und haben da im Corcovado die ganzen Flüsse durchgespült. Und das hat natürlich einen erheblichen Schaden für die Natur angerichtet. Ne?
Und gehen wir jetzt mal so einen kleinen Schritt weiter. Olaf ist ermordet worden, ja. Der Mörder ist gefasst worden, er sitzt jetzt im Moment im Gefängnis. Wie ging das dann mit diesem Gebiet weiter, was Olaf ja eigentlich erforschen wollte?
Ja. Also die welche Interessensgruppe das auch immer gewesen ist, ne, die dahinter dieser Tat stand, also die dem jungen Mann den Auftrag gegeben hat, die wollten ja verhindern, dass das Corcovado-Gebiet Nationalpark wird, haben aber letztendlich das Gegenteil erreicht, weil genau 3 Monate später hat der Präsident von Costa Rica, der damalige, das Gebiet zum Nationalpark erklärt, auch zu Ehren von Olaf Westberg. Die Regierung wollte dann eben auch wirklich, hat auch erkannt, und da gab es auch schon dann, 1975 gab es tatsächlich auch schon eine eigene Nationalparkverwaltung. Das wurde separiert vom Landwirtschaftsministerium. Also es gab dann ein Ministerium nur für Naturschutz. Ne?
Natur- 1975?
Ja.
Da haben manche Länder noch gar nicht gewusst, wie das Wort geschrieben wird.
Genau, da gab es wirklich auch dieses Ministerium schon für Natur- und Umweltschutz. Und da gab es dann einen Direktor, der Alvaro Ugalde. Und der hat sich auch sehr, sehr eingesetzt für den Naturschutz. Ich weiß nicht, ob der Olaf noch persönlich kennengelernt hat. Aber auf jeden Fall war der sehr, sehr gut nachher mit Karen befreundet. Und der hat sich ganz, ganz doll dafür eingesetzt, dass auch das Corcovado-Gebiet wirklich geschützt wird. Hat auch den Präsidenten auch überzeugt. Aber der hat auch eingesehen, dass wirklich auch der Naturschutz in Costa Rica eine wertvolle Ressource ist. Aber dann ging das auch mit dem Tourismus los. Und seit 1975, kann man sagen, ist der Tourismus dann auch gestiegen und ist ja heute fast Einnahmequelle Nummer 1 in Costa Rica. Also fast ein Drittel des Landes steht unter Naturschutz. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Wo gibt es ein Land, wo ein Drittel des Landes naturgeschützt ist, wo nicht gebaut werden darf, wo Nationalpark oder Naturreservat ist, deklariert und wo man eben Eintritt zahlt, um das zu besuchen. Ne? Also Tatsache ist, ohne Olofs Engagement hätte es diesen ganzen Naturschutz nicht gegeben.
Wenn ich mich mit dieser Geschichte befasse, denke ich wirklich immer, es muss sofort verfilmt werden. Eigentlich.
Das ist eigentlich auch unser Plan. Dann sprichst du ein gutes Thema an. Also meine Idee wäre zum einen, dass man einen Dokumentarfilm drehen könnte über das Leben von Olaf, beginnend in Eberswalde. Aber auch natürlich, dass der Roman verfilmt wird. Das würden wir uns wirklich wünschen.
Martina, ich danke dir ganz herzlich. War mir ein Vergnügen.
Ja, sehr gerne. Es hat mich gefreut, hier zu sein.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare oder lasst uns ein Feedback unter podcast@mods.de da. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, wir hören uns.
Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.